Wortgewandt. Sachlich wahrheitsorientierter Austausch miteinander, Gott selbst und mit seinem Wort. Seid gesegnet und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zum Wortgewandt Podcast. Mein Name ist Nikolas Bödecker und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wie du wahrscheinlich schon anhand des Titels gesehen hast, soll es heute um das Thema Ostern gehen. Das Thema, was wahrscheinlich ziemlich passend ist zu diesem Osterwochenende. Ich möchte über das Osterfest im Allgemeinen sprechen, über die Wurzeln des Wortes, aber auch zum Beispiel über die Tradition des Osterhasens oder der Ostereier. Aber ich möchte auch euch ein paar Gedanken bezüglich der Kreuzigung und auch der Auferstehung Jesu Christi mit auf den Weg geben. Das sind also so diese zwei Teile, die heute diese Podcast-Episode kennzeichnen werden. Um mal direkt in das Thema reinzustarten. Wo kommt das Wort Ostern her? Und das frage ich ganz bewusst so, weil es unter meinen Videos, die ich damals zum Beispiel über Weihnachten gemacht habe oder ich auch da Anfragen bekommen habe, kannst du dasselbe nicht machen, wenn es dann zum Fest Ostern kommt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe damals vor ungefähr 3 oder 4 Monaten mehrere Reels und auch eine Podcast-Episode zum Thema Weihnachten gemacht, da oft manchmal ein paar Fragen im Raum stehen, wo kommen denn da ein paar Bräuche her oder wo kommt das Fest her? Ist das nicht eigentlich ein heidnisches Fest? Dürfen wir es überhaupt feiern? Und so jetzt eben auch dieselben Fragen zu dem Osterfest. Obwohl ich euch direkt von vornherein sagen möchte, ja, wir sollten Ostern feiern. Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Kalender, aber dazu kommen wir nachher nochmal in dieser Episode. Also, wo kommt das Wort Ostern her? Manche versuchen zu argumentieren, dass das Wort Ostern von irgendeinem heidnischen Hintergrund kommt. Allerdings kann ich jetzt da auch schon direkt von vornherein sagen, dass wir da nicht wirklich unbedingt viel Belege für haben. Das Fest wird tatsächlich eigentlich nur in germanischen Sprachen oder ähnlichen Sprachen eben Ostern genannt oder ähnliche Begriffe. Wir in Deutschland hier kennen es als Ostern, in England zum Beispiel kennt man es als Easter, aber da merkt man eigentlich auch schon, wenn man ein bisschen sprachwissenschaftlich bewandert ist, dass die Wörter miteinander verwandt sind. Traditionell heißt es aber eigentlich Passa oder Pascha eben zum Beispiel auch in der orthodoxen Kirche, da es eben von dem Passafest kommt, traditionell gesehen. Und auch eben in derselben Zeit liegt. Das wird man ja auch schon merken, wenn man sich einfach mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt. Jesus ist eben mit seinen Jüngern zum Passafest feiern, nach Jerusalem gegangen und wurde dann auch später darauf gekreuzigt. Also es liegt in derselben Zeit, ist in dem Sinne definitiv nachvollziehbar. Warum nennen wir das dann jetzt aber Ostern hier in Deutschland zum Beispiel oder in anderen germanischen Sprachen? Gut, das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, die aber tatsächlich nicht so leicht zu beantworten ist. Die eindeutigste oder die wahrscheinlichste Erklärung ist tatsächlich einfach nur, dass es in einem Monat lag, der, ich versuche das jetzt so gut wie möglich auszusprechen, Eustaromonat hieß. In einer altgermanischen Sprache. Und das Wort ist auch nicht ganz klar, also dieser Monatsname ist auch nicht ganz klar, worauf das so zurückgeht. Wenn wir uns eine Schrift des Beda Venerabilis durchlesen, ein Schriftsteller, ein sehr bekannter Historiker auch des 8. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht komplett irre, Daten sind nicht so meine Stärke, aber auf jeden Fall um den Zeitraum rum, laut ihm kam dieser Name für den Monat von einer heidnischen Göttin, Ostara, und deswegen wurde der Monat eben auch nach ihr benannt. Allerdings kann man dazu direkt sagen, dass dass Beda Venerabilis der einzige Beleg für sie, also für diese Göttin ist. Die können wir nirgendwo anders in einem anderen Beleg finden und müssten dementsprechend nur daran festhalten. Dazu muss man auch direkt sagen, dass es viele Historiker und auch andere Wissenschaftler gegeben hat und auch noch gibt, die das mittlerweile sehr anzweifeln und es viel wahrscheinlicher ist, dass das Fest Ostern tatsächlich einfach nur nach dem Monat benannt ist und nicht, dass der Monat irgendwie nach irgendeiner Göttin oder das Fest nach irgendeiner anderen Göttin benannt ist. Das haben wir tatsächlich auch heutzutage noch in einem anderen Fest, das euch wahrscheinlich aus Filmen sehr bekannt ist, nämlich dem 4. Juli. Ihr fragt euch jetzt direkt, was ist der 4. Juli? Gut, das ist tatsächlich der Tag der Einheit der Vereinigten Staaten, Independence Day. Und vielleicht kennt ihr auch den Begriff Independence Day, aber ihr wisst wahrscheinlich schon, dass dieser Tag hauptsächlich als 4th of July, also der 4. Juli, bekannt ist. Dieser Tag heißt nicht 4. Juli, weil er irgendwie, also weil der Monat jetzt irgendwie was mit dem Tag an sich oder mit dem Fest an sich zu tun hat, sondern das Fest wird einfach 4th of July genannt, weil es eben im Juli liegt. Und genauso lag Ostern höchstwahrscheinlich eben auch in diesem Ostaro-Monat, wo wir uns nicht ganz sicher sein können, ob dieser jetzt nach irgendeiner Göttin benannt ist oder ob dieser Monat einfach so heißt. Auf jeden Fall sind die Belege ziemlich schwammig und nicht wirklich da, um zu sagen, dass dieser Monat nach einer Göttin benannt ist, die Ostara hieß. Da können wir wirklich nur auf diese eine Quelle von Beta Venerabilis zurückgehen, die mittlerweile eben auch angezweifelt wird. Genau, also, wo kommt das Wort Ostern her? Warum heißt es Ostern? Höchstwahrscheinlich einfach nur, weil das Fest, das Osterfest, in einem Monat lag, der Ostara-Monat hieß. Und von diesem ersten Teil des Wortes kriegt man eben das Wort Ostern. Und in Englisch dann Easter. Ich beziehe mich auf Englisch, weil es eben meine Muttersprache ist. Deswegen, da kenne ich mich ein bisschen aus. wo kommt der Osterhase her? Das ist doch bestimmt ein heidnisches Fruchtbarkeitssymbol, oder? Kann man sich auch nicht ganz so sicher sein. Die erste Erwähnung des Osterhasen finden wir tatsächlich im Jahre 1572 in einer deutschen Schrift. Natürlich gab es Deutschland da noch nicht, wie es Deutschland heutzutage gibt, aber geografisch gesehen kann man da schon Vergleiche ziehen. Aber genau, ich bin kein Geograf, auch kein Historiker. Aber wir können auf jeden Fall sagen, historisch gesehen finden wir die erste Erwähnung des Osterhasens in 1572. Und ursprünglich war es tatsächlich auch nicht ein Häschen oder so, wie wir es heutzutage eigentlich eher darstellen, sondern ein wirklicher Feldhase. Wer den Unterschied jetzt nicht wirklich genau kennt, Feldhasen sind größer, haben längere Ohren, leben auch eher weniger in Gruppen, sondern sind eher Alleingänger. Häschen hingegen, also so Hasen einfach, wie wir sie kennen manchmal, sind deutlich kleiner, haben kleinere Ohren, leben eher in Gruppen und haben, glaube ich, auch, soweit ich weiß, keine explizite Paarungszeit. Die Feldhasen hingegen schon. Also ja, und Häschen sind, also ich nenne die jetzt Häschen, ich weiß tatsächlich nur, dass im Englischen der Unterschied zwischen Rabbit und Hare ist, inwiefern da jetzt ein wörtlicher Unterschied, auf Deutsch ist, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es aber einen Unterschied in der Tierart. Und die Tierart des Häschens ist tatsächlich auch besser für das Fruchtbarkeitssymbol bekannt als der klassische Feldhase, nachdem eigentlich der Osterhase benannt wurde. Also so viel erstmal zu diesem Unterschied. Darüber hinaus, wer das jetzt auch schon direkt hier erkannt hat, im Jahre 1572 waren heidnische Bräuche in Europa beziehungsweise in Deutschland so gut wie nicht mehr existent. Die Christianisierung war ziemlich gut vollzogen und also da waren jetzt nicht mehr irgendwelche heidnischen Bräuche, die auf Hasen zurückzuführen waren. Dementsprechend ist es da auch schon mal schwierig zu sagen, es gibt eine direkte Verbindung zwischen Hasen, heidnischer Verehrung und dem Osterhasen. Also erstmal so viel dazu. Höchstwahrscheinlich ist also der Osterhase einfach dadurch entstanden oder diese Verbindung mit Ostern und Hasen, weil eben wieder auch das Fest Ostern im Frühling liegt und Hasen eben auch öfter zu sehen sind im Frühling als jetzt zum Beispiel im Winter. Genauso wie wir Menschen auch uns nicht so gerne im Winter manchmal draußen blicken lassen, weil es kalt und dunkel ist, kann man das bei anderen Tierarten, ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir Menschen auch Tierarten sind, das ist nochmal eine andere Diskussion, aber eben die lassen sich auch weniger draußen blicken, weil es eben kälter ist und auch dunkler ist und die Jahreszeit auch eben einfach eine weniger einladende Jahreszeit ist als der Frühling jetzt zum Beispiel. Und dementsprechend ist dann da irgendwie auch ein Hase mit Ostern in Verbindung gebracht worden. Aber eine konkrete Herleitung aus einem heidnischen Fruchtbarkeitsbrauch mit einem Hasen lässt sich da jetzt nicht herstellen. Damit möchte ich aber natürlich nicht sagen, dass Hasen nie irgendwie mit heidnischen Bräuchen in Verbindung gebracht wurden, aber mehr dazu auch nochmal nachher. Als nächstes haben wir natürlich Ostereier. Gut. Das ist bestimmt auch ein heidnisches Fruchtbarkeitsritual, da eigentlich diese Ostereier zu suchen. Je mehr man findet, desto fruchtbarer oder desto mehr Kinder wird man haben im kommenden Jahr. Nein, auch nicht. Was Ostereier angeht, da können wir noch schwammiger darauf eingehen, wo die herkommen. Es gibt tatsächlich wirklich Theorien, die von den Kelten bis nach Japan reichen. Genauso gibt es aber auch Theorien, die tatsächlich darauf eingehen, dass bereits frühe Christen Eier angemalt haben oder auch einfach nur verschenkt haben als Zeichen für Leben, für neues Leben. Dazu muss man aber auch sagen, und das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, das ist auch keine Theorie, die irgendwie wirklich Hand und Fuß hat oder zu der man sagen könnte, das ist der Ursprung von Ostereiern. Es ist also wirklich ein durchwachsenes Gebiet, um jetzt einfach hier auch in der Podcast-Episode zu sagen, da und da kommen Ostereier her, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass sie nicht irgendwie von einem heidnischen Fruchtbarkeitsritual sich in das Osterfest hineingeschlingelt haben. Die wahrscheinlichste Erklärung ist einfach mal wieder wirklich etwas in Verbindung mit der Jahreszeit und den Bräuchen, die zu der Jahreszeit existierten. Wie viele von euch jetzt wahrscheinlich auch schon wissen, kommen wir mit Ostern aus der Fastenzeit raus. Und in dieser Fastenzeit war es eben verboten, oder was heißt verboten, es ist immer noch so, dass sich manche Menschen auch daran halten, kein Fleisch und keine tierischen Produkte zu essen. Und dazu gehören eben auch nun mal Eier. Wenn wir uns besonders die Unterschicht anschauen im Mittelalter, die hatten nicht so einen einfachen Zugang zu Fleisch oder bestimmten Milchprodukten, aber der einfachste Zugang für sie war tatsächlich zu Eiern. Und zu der Zeit waren tatsächlich auch die meisten Menschen jetzt nicht sonderlich wohlhabend. Deswegen macht es eigentlich nur Sinn zu sagen, dass nach dieser Fastenzeit, wo man sowieso keinen Zugang auf Fleisch und andere Milchprodukte hatte oder sowas, aber eben zu Eiern, diese aber nicht essen durfte, macht es eben Sinn zu sagen, gut, am Ende der Fastenzeit, wie wär's dann, mal wieder ein paar Eier zu essen. Die lassen sich natürlich wunderbar verzehren, wenn man sie kocht. Einfacher oder leckerer, als wenn man sie nicht kocht natürlich. Und dementsprechend macht es vielleicht auch Sinn, dass da dann Ostereier draus entstanden sind, weil es eben zu der Osterzeit war, wo man diese wieder lecker verzehren konnte. So viel zu Ostereiern. Warum malt man sie jetzt an oder warum sucht man sie? Vielleicht auch einfach, weil es eben normal ist, wenn Festlichkeiten anstehen, dass man etwas mehr Freude hat an so Bräuchen wie anmalen oder eben, ja, also einfach so, Späße theoretisch auch. Ist jetzt keine Erklärung natürlich, ich sage nicht hier, die haben einfach nur sich gedacht, gut, wir malen jetzt Eier an, weil es Spaß macht, aber es kann genauso gut sein und es ist genauso gut eine Erklärung gerade eben, oder es ist eine bessere Erklärung sogar zu sagen, sie hatten eben Spaß daran, diese anzumalen oder vielleicht auch Spaß daran, sich Späße damit zu erlauben oder diese zu suchen, weil es eben länger nicht möglich war, Eier zu essen. Aber wir haben keine Quelle oder kein Indiz dafür zu sagen, aus diesem heidnischen Ritual kommt die Ostereisuche oder so. Hat keine Hand und kein Huf, kein Fuß wirklich, das Argument. Und jetzt komme ich wieder zu meinem klassischen Satz. Selbst wenn Ostereier oder der Osterhase oder das Wort Ostern heidnische Wurzeln hat, so wie ich damals auch zu meinem Satz gekommen bin, selbst wenn Weihnachten heidnische Wurzeln hat, heißt das direkt, dass wir uns fern davon halten sollten? Heißt es direkt, wir sollten keine Ostereier suchen? Heißt es direkt, wir sollten keine Ostereier essen oder den Osterhasen irgendwie verteufeln? Nein, heißt es nicht. Ich würde sagen, man sollte sich damit wirklich intensiv auseinandersetzen und mal schauen, ob man wirklich irgendwelche logischen Argumente finden kann, meinetwegen auch biblische Argumente finden kann, die dafür sprechen, dass der Osterhase oder Ostereier etwas intrinsisch Sündhaftes oder so mit sich tragen. Und da kann ich persönlich jetzt spontan nichts finden. Aber berichtet mir gerne, wenn aus eurer Sicht da etwas dagegen spricht. Selbst wenn, ist es nicht auch möglich, eben Dinge, die bereits in heidnischer Verbindung aufgetreten sind, zum Guten, zum Göttlichen zu wenden. Das sehen wir zahlreiche Male in der Bibel. Wir sehen es tatsächlich mit Zitaten, die Paulus verwendet von heidnischen Dichtern und Schriftstellern. Aber wir sehen es zum Beispiel auch mit Dingen wie zum Beispiel dem Löwen. Jesus wird als Löwe beschrieben. Und der Löwe war auch nicht immer ein schönes Zeichen oder so. Der Löwe war bereits auch schon ein heidnisches Symbol, was zum Beispiel auch manchmal für Krieg und Gewalt stand. Und wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir theoretisch auch, dass Löwen gewalttätig sein können. Aber genauso können sie eben auch der König der Tiere sein und genauso kann es eben auch der Löwe von Juda für uns sein, der eben stark und mächtig ist und für uns ein göttliches, biblisches, christliches Symbol geworden ist. Schaut euch dazu gerne auch nochmal meine Weihnachtsepisode an, also falls ihr da meinen Punkt jetzt noch nicht ganz nachvollziehen könnt. Es steht jedem frei, solche Bräuche zu feiern oder eben nicht zu feiern. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eben nicht das aus den Augen verlieren, was an Ostern wirklich zählt. Also ich sage mir jetzt nicht hier, ihr sollt alle auf Ostereiersuche gehen oder alle müsst alle Eier essen an Ostern oder den Osterhasen oder sowas feiern oder akzeptieren, dass es den Osterhasen gibt. Ich glaube auch nicht, dass es den Osterhasen gibt. Ich möchte damit einfach nur verdeutlichen, dass das Wort Ostern an sich oder Ostereier oder der Osterhase nichts intrinsisch Schlechtes sind, sondern es darum geht, zu was man sie für sich selbst macht und wie man sie eben auch darstellt. Und da glaube ich wirklich vollkommen, dass weder Ostereier noch der Osterhase, aber auch noch diese Diskussion darum, was eben Ostern ist, überhand nehmen sollte darüber, worum es an Ostern wirklich geht. Und das bringt mich jetzt auch schon zu dem zweiten Teil meiner Podcast-Episode. Worum soll es an Ostern wirklich gehen? Worum geht es an Ostern wirklich? Und das spreche ich jetzt auch so klar und deutlich wie möglich aus. Es geht an Ostern um den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das, was wir feiern sollten. Wir sollten nicht Ostereier feiern. Wir sollten nicht den Osterhasen feiern. Wir sollten uns auch nicht darum streiten, ob jetzt vielleicht heidnische Wurzeln in Ostern sind oder nicht, was ich eben glaube, dass sie es nicht sind. Aber wenn man da eine andere Meinung hat, dann ist das okay. Aber wir sollten uns nicht darum streiten. Für mich ist das so eine Gewissensfrage, über die Paulus eben auch in Römer 12 schreibt. Lest euch das gerne mal durch. Darüber müssen wir uns nicht streiten, in meinen Augen. Besonders nicht an Ostern. Und deswegen lass uns mal ein bisschen kurz noch über die Auferstehung Jesu Christi sprechen und auch über das, was er für uns am Kreuz getan hat. Weil das ist das Wesentliche, das ist das, worum es an Ostern wirklich geht. Das ist der wichtigste Grundsatz des christlichen Glaubens. Und dementsprechend ja, ist eben auch Ostern das wichtigste Fest im christlichen Glauben. Die Auferstehung Jesu Christi ist das, worin alle Evangelien gipfeln. Also alle Evangelien berichten von diesem Tod und auch von der Auferstehung Jesu Christi. Natürlich unterscheiden sie sich in manchen Aspekten und dazu lade ich tatsächlich auch bald noch ein Video hoch. Aber sie sind sich alle einig darin, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, begraben wurde und aber auch wieder auferstanden ist. Und in diesem Gipfel, der sich in allen Evangelien finden lässt, sollte auch unser Glauben sich gipfeln. Das sollte das sein, worauf unser Glaube basiert und das sollte auch das Höchste sein, worin unser Glaube liegt. Das Osterfest gibt uns jedes Jahr neu die Möglichkeit, das zu erkennen und zu verinnerlichen. Zu verinnerlichen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, die auf sich genommen hat und wieder auferstanden ist. Paulus drückt es auf eine sehr gute Weise aus im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief. Das möchte ich euch kurz mal vorlesen. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ich finde das richtig krass. Also ich habe es gerade noch nicht erwähnt, es steht in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 14 bis 19. Könnt das ruhig nochmal nachlesen. Paulus sagt hier quasi, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, dann ist unser Glaube sinnlos. dann haben wir nichts, woran wir glauben können. Dann leben wir noch in der Sünde und dann haben wir auch kein ewiges Leben mit Gott. Also er sagt also auch, das ist diese Grundlage und dieser Gipfel unseres Glaubens. Es ist quasi die Halsschlagader unseres Glaubens. Es ist das, was unseren Glauben bezweckt. Und deswegen sollten wir dieses Osterfest, nicht nur dieses, aber jedes Osterfest, eigentlich auch jeden Tag neu dafür nutzen, um das zu verinnerlichen, was Christus für uns getan hat. Dass Christus für uns gestorben, aber auch auferstanden ist. Dass unsere Sünden uns durch das Kreuz, durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, vergeben sind. Und dass wir dadurch nicht nur in diesem Leben mit Gott sein können, sondern auch im nächsten, im ewigen Leben mit Gott sein können. Und das sind auch so diese zwei Gründe, warum der Tod Jesu Christi nötig war. Zum einen für die Vergebung der Sünden und zum anderen für das ewige Leben und die Gemeinschaft mit Gott. Durch Jesus Christus, durch diesen Tod am Kreuz, hat er unsere Sünden auf sich genommen. Und dadurch können uns unsere Sünden von Gott dem Vater vergeben werden. Und das ist was Krasses, das ist was wir, glaube ich, nicht mal wirklich verstehen können. Weil wir haben so viel Sünde in uns. Wir haben von kleinen bis großen Sünden eigentlich alles irgendwie in uns. Und durch das, was ein Mensch für uns getan hat, können die uns vergeben werden? Ist das nicht unglaublich krass? Wir lesen in Johannes Kapitel 19, Vers 30 von den letzten Worten von Jesus am Kreuz. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, die haben ihm Essig zum Trinken gegeben, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich möchte mich auf die Worte es ist vollbracht konzentrieren. Im Griechischen wird hier das Wort Tetelestai verwendet. Das bedeutet so viel wie, ja, es ist vollbracht. Das ist schon ziemlich gut übersetzt. Allerdings, wenn wir einfach mal ins Wörterbuch schauen, dann können damit auch andere Sachen gemeint sein. Das ist immer ganz toll, genauso wie im Deutschen. Aber ich finde immer noch ein bisschen mehr im Griechischen, kann es ganz viele Bedeutungen für ein Wort geben. Genauso kann es auch heißen, dass etwas dargebracht wurde, dass etwas bezahlt wurde. Es ist bezahlt, es wurde dargebracht, es ist vollbracht. Und ich glaube, Jesus sagt hier wirklich, es ist gezahlt, es ist vollbracht. Was ist gezahlt, ist jetzt natürlich die Frage. Und das ist, glaube ich, das, was wir manchmal nicht so ganz verstehen können. In unserem menschlichen Denken, wenn wir etwas Schlimmes gemacht haben und angenommen jetzt vor dem Gericht stehen oder so, dann müssen wir auch dafür die Konsequenzen zahlen. Aber Jesus sagt hier eben, für deine kleinsten Verbrechen, für deine kleinsten Sünden, aber auch für deine größten Verbrechen, für deine größte Sünde, für all deine Sünden, die in dir sind, zahle ich. Ich sage, es ist vollbracht. Ich sage, der Preis ist bezahlt und ich habe den für dich bezahlt. Du musst ihn nicht bezahlen. Und das sagt Jesus hier am Kreuz. Und das müssen wir aber annehmen. Das ist etwas, was wir alle annehmen sollten. Und dafür gibt uns auch das Osterfest jedes Jahr neue Hoffnung, dass wir anderen Menschen davon erzählen können. Es geht nicht darum, die Sünde in jedem Menschen irgendwie zu finden und dieser Person die Sünden zu zeigen. Es geht darum, zu verstehen, dass wir alle irgendwie gesündigt haben und Sünder sind und dieses Opfer von Jesus Christus am Kreuz brauchen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und eben dafür war auch der Tod Jesu nötig, für Gemeinschaft mit Gott, für Zugang zum Vater, für ewiges Leben. Das können wir im Matthäus-Evangelium ziemlich schön nachlesen. In Matthäus Kapitel 27, Vers 51 steht, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss, von oben bis unten in zwei, und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Konzentriere mich jetzt hier auf den Vorhang, der im Tempel zerrissen ist. Ich stelle mir das immer so vor, dass da einfach so ein Vorhang hing und der wirklich nicht nur so ein bisschen zerrissen ist, sondern wirklich von oben bis unten komplett durchgerissen wurde. Von einer unsichtbaren Macht. Und wir müssen diesen Vorhang verstehen, um zu wissen, was das bedeutet. Dieser Vorhang war vor dem Allerheiligsten im Tempel. Da durfte nur ein Mensch rein, einmal im Jahr. Das war der Hohepriester. Und um da reinzukommen, musste auch ein Opfer gegeben werden. Das heißt, es war ein unglaublich exklusiver Ort. Es war ein unglaublich exklusiver Ort, weil dort Gott war. In diesem Allerheiligsten war Gott. Und da durfte nicht jeder hin. Da durfte wirklich nur eine Person einmal im Jahr durch ein Opfer hin. Aber als Jesus starb, zerriss dieser Vorhang, der die Welt von diesem Allerheiligsten trennte, der die Welt von Gott trennte. Aber weil der Vorhang zerriss, weil die Sünde von Jesus Christus am Kreuz besiegt wurde, weil der Tod von Jesus Christus am Kreuz besiegt wurde, kam Gott durch den Vorhang und die Menschen können durch den Vorhang zu Gott. Dadurch können wir zu Gott, Gott kann zu uns, uneingeschränkt, wenn wir dieses Opfer von Jesus Christus am Kreuz annehmen. Es ist etwas, was wir erstmal begreifen müssen. Und in Hebräer Kapitel 10 wird es tatsächlich auch nochmal aufgenommen und sehr schön beschrieben. Hebräer Kapitel 10, Vers 19 bis 20. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, das er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch. Das heißt, durch sein Fleisch, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, können wir durch den Vorhang durch. Das steht hier. Der Vorhang ist nicht mehr da, er ist zerrissen. Die Barriere zwischen Gott und Mensch ist zerrissen. Und dem sollten wir uns jedes Jahr an Ostern neu bewusst werden. Es ist ein Grund, warum wir es feiern sollten, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben, aber auch wieder auferstanden ist. Ostern ist kein trauriger Tag. Diese Passionszeit ist eine unglaublich harte Zeit, wenn wir sie uns vor Augen führen, was Jesus alles erlitten hat. Aber es ist auch etwas Wunderschönes da drin, weil wir wissen, dass Jesus diese ganze Passion für uns in seinem Willen durchgemacht hat. Natürlich betet er auch im Garten Gethsemane, Vater, nicht dein Wille, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, betet er. Ja, also er ist sich dem bewusst, dass was ihm bevorliegt, aber er weiß, dass nicht sein Wille, sondern dass Gottes Wille das Wichtige ist. Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und er hätte viele Dinge tun können, um nicht ans Kreuz zu müssen. Aber er ist ans Kreuz gegangen, für uns. Durch den Kreuzestod wurde die Menschheit Jesu Christi deutlich und durch seine Auferstehung seine Gottheit offenbar. Und das ist dieses Wunderschöne in der ganzen Passion. Er hat es für uns gemacht. Und da möchte ich euch jetzt auch mit noch einem Vers aus dem Hebräerbrief hinterlassen, der dieses Wunderschöne in der Passion hervorhebt. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Ist das nicht krass? Jesus hat das Kreuz erduldet. Er hat diese Passion erduldet. Für uns. Für die Freude, die danach kommt. Weil er wusste, dass durch das, was passieren wird, unsere Sünden vergeben werden können. Wir zu ihm kommen können, uneingeschränkt. Und weil das, was am Kreuz geschehen ist, etwas ist, was niemand dir nehmen kann. Es ist das, worauf dein Glauben bezeugt ist und worauf dein Glaube hingeht. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und damit möchte ich euch jetzt auch hinterlassen. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest. Und eine gute Zeit. Feiert schön mit euren Liebsten. Und richtet eure Augen auf das, was zählt. Auf Gott und auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Auf eure Sünden, die vergeben sind. Auf euer Leben, was mit Christus ist. Mit der Gemeinschaft Gottes. Und das, worauf euer Glaube gegründet ist. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Wortgewandt-Podcast. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sei gesegnet.